Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Ist so eine olle Volksweisheit. Ich sag mal so, wenn einer eine ganz lange Reise mit der transsibirischen Eisenbahn und mit dem Frachtschiff tut, dann kann er mal so richtig was erleben. Oder mit dem Transasia-Express von Istanbul nach Teheran. Wir reden mit Lorenz Kaiser, das ist der Zürich-Sydney-Zugreisende, und mit David Scheibler, er ist von Istanbul nach Teheran mit dem Zug. Warum beide so unfassbar begeistert sind von ihren Mega-Bahnfahrten, erzählen sie im Ab 21 Podcast jetzt. Viel Spaß!
Deutschlandfunk Nova.
Von Zürich in der Schweiz nach Sydney, Australia. Da setzen wir uns in den Flieger, schön 23 Stunden über den Wolken mit rotweinfreiem Haus und einem Film nach dem nächsten im Bordkino und zack, sind wir auch schon da. Auf keinen Fall fliegen! Luftverpestung, die Umweltsünde schlechthin, findet Student Lorenz Kaiser und ist deswegen mit dem Zug gefahren. Wirklich, im Zug von der Schweiz nach Australien. Sowas macht man nur einmal im Leben. Ich habe mit ihm gesprochen, ihn gefragt, was war der Anlass für die Reise? Warum hast du das gemacht?
Der Anlass war, dass, also Julia und ich, meine Freundin, haben eine sehr, sehr gute Freundin, die Australierin ist. Und sie heiratet in Australien. Und meine Freundin Julia ist die Trauzeugin auf dieser Hochzeit. Also waren wir quasi damit konfrontiert, wie kommen wir nach Sydney, nach Australien, ohne das Klima zu zerstören durch Fliegen. Mhm. Und dann, ja, haben wir uns damit konfrontiert, eine Alternative zu suchen.
Von Zürich nach Sydney ist jetzt ja auch kein Katzensprung, sag ich mal so. Es ist auch ein bisschen Wasser dazwischen. Also wie muss ich mir das vorstellen mit nur Bahn? Das funktioniert ja gar nicht.
Genau, also wir haben zuallererst mal überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, haben im Internet gesucht und die erste Antwort, die wir gefunden haben, klar, es ist unmöglich, ohne zu fliegen, nach Australien zu kommen. Dann haben wir aber mit Freunden gesprochen, die auch mal durch Russland mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren sind und auch über Frachtschiffe den Pazifik überquert haben beispielsweise und haben dann gedacht, hey, das könnte ja funktionieren, wenn wir mit der transsibirischen Eisenbahn bis nach Beijing fahren und dann von China aus irgendwie auf ein Frachtschiff kommen könnten. Weil uns war auch bewusst, dass so ein Frachtschiff dann pro Person deutlich weniger CO2 ausstoßen würde als mit dem Flugzeug. Und ja, dann haben wir diesen Weg weiterverfolgt, Reiseagenturen erstmal angeschrieben und gefragt, ob es da eine Möglichkeit gäbe, ein Frachtschiff zu finden. Und die haben uns eine positive Rückmeldung gegeben. Und dann wussten wir, dass das schon mal klappt. Und dann war nur noch die Zugreise das Problem.
Wie lange habt ihr für die Planung gebraucht?
Genau, da haben wir ganze 6 Monate investiert ungefähr.
Alter!
Ja, wir wussten es auch.
Das hört sich auch wirklich sehr kompliziert an. Wirklich, es hört sich echt kompliziert an.
Ja, also es ist kompliziert und deshalb wollen wir es auch leichter machen. Wir wollen eine Webseite schreiben, wie wir das alles gemacht haben. Es war wirklich nicht einfach. Wir haben beide noch Prüfungen geschrieben und sonst was nebenbei gemacht und mussten dann noch die Visa organisieren, alles drum und dran. Aber es hat super geklappt und wir würden es nochmal machen, wären wir in der Situation, nach Sydney zu müssen.
Also der Weg ist für euch das Ziel gewesen und der Weg scheint sehr schön gewesen zu sein, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, einfach das Schönste war für uns wirklich auf der Reise zu realisieren, als wir im Zug saßen in Russland und auf die Weite hinausgeblickt haben, auf Birkenwälder, die an uns vorbeirauschten, war die Realisierung das Schönste. Hey, es klappt, wir schaffen es auch ein Zeichen zu setzen, dass wir jetzt und hier heute anfangen müssen, unsere Treibhausgasemissionen zu senken, einfach um eine Klimakatastrophe zu verhindern, die von uns gemacht ist. Ansonsten ist eine Hitzewelle wie dieses Jahr in Deutschland nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommt und es bleibt uns einfach keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt handeln. Genau.
Hast du mal ausgerechnet, ob das tatsächlich so ist, dass im Endeffekt eure zwei, also die Züge, die ihr benutzt habt, plus den Dampfer, der natürlich ohne euch auch gefahren wäre, ist schon klar, aber er fuhr halt nun mal. Ja. Ob das wirklich so viel weniger CO2-Ausstoß ist als mit dem Flieger?
Also ich habe mal eine Rechnung gemacht und es ist einfach wirklich so, dass wenn man diese ganzen vielen tausende Kilometer mit Zug zusammenrechnet und den Frachter, komme ich auf 350 Kilogramm CO2 für die Reise. Und wenn man jetzt Flug rechnet, kommt man auf unterschiedliche Werte, aber zwischen 3 Tonnen und 5 Tonnen CO2-Äquivalent. Okay. Also es ist deutlich weniger. Und das ist auch das Spannende, weil, also klar, ein Frachter ist eine ökologische Katastrophe. Das muss man so sagen. Aber unser Frachter zum Beispiel hat 69.000 Tonnen gewogen, wo wir eine Feder drauf waren, mehr oder weniger.
Okay, jetzt habt ihr 6 Monate geplant. Wie lange seid ihr dann gefahren, um letztendlich von Zürich los und in Sydney wieder anzukommen?
Genau, ganz total waren wir 1,5 Monate unterwegs. Genau.
Oh Gott. Ja. Oh Mann, ich bin so neidisch. Das Ding ist, weil man überlegt dann ja, toll, wir machen jetzt wieder so einen dämlichen Urlaub mit dem Flieger nach Kos oder so, weißt du? Das müssten wir doch auch anders machen. Ja, denkt man dann ja gleich. Ne? Man kriegt gleich ein schlechtes Gewissen und denkt, das müssten wir auch anders machen. Aber ganz ehrlich, die Zeit hätte ich überhaupt nicht. Ja. Also, weißt du, ich hatte überhaupt gar nicht die Zeit, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, wo ich gerne hin möchte, weil das einfach viel länger dauert. Da seid ihr schon die totalen Ausnahmen, dass ihr so viel Zeit in die Planung und dann auch noch in die Reise investieren könnt, ne?
Ja, also das muss man wirklich sagen. Wir sind da in unserer Situation definitiv privilegiert, sich als Student und Studentin so viel Zeit nehmen zu können und auch die elterliche Unterstützung dazu haben. Wir haben zwar sehr lang für diese Reise gearbeitet in Zürich, wir beide, aber klar, das ist natürlich eine Ausnahmesituation für uns. Und man muss auch sagen, also klar, wir bleiben jetzt hier in Sydney für mindestens ein Dreivierteljahr, um zu arbeiten, um uns die Rückreise zu verdienen, die dann auch ohne Flugzeug stattfinden soll. Das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise des Reisens, die sicher nicht für jeden geht. Und klar, es ist auf jeden Fall am besten, man macht Urlaub um die Ecke im schönen Europa, in Frankreich, in Italien, wo es nah dran ist, wo man mit dem Zug hinkommt. Und das ist uns auch auf dieser Reise bewusst geworden. Also wir kennen ja unsere Nachbarschaft nicht mal richtig. Und dass man so viel entdecken kann noch in der Umgebung, das braucht nicht unbedingt eine Reise, wie wir sie gemacht haben.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Das ist so eine olle Volksweisheit. Ich sag mal so. Wenn einer eine ganz lange Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn und mit dem Frachtschiff tut, dann kann er mal so richtig was erleben. Exotische Fernreisen mit der Bahn sind heute zum Ende der Sommerferien ja unser Thema. Und Lorenz Kaiser aus Zürich ist dieser Verrückte, in Anführungsstrichen, der tatsächlich von Zürich nach Sydney mit dem Zug gefahren ist. Gibt es irgendeine besondere Episode von deiner Zugfahrt, Lorenz, die dir noch so am meisten im Kopf hängen geblieben ist?
Ja, also es waren natürlich alle Strecken sehr schön, aber die, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war die auch in Russland von Moskau nach Irkutsk am Baikalsee. Einfach weil dort sind wir in der 3. Klasse gereist, also der untersten Klasse. Und das Schöne an dieser Klasse war einfach, dass man in einem großen Waggon war, ohne wirklich abgetrennte Abteile. Das heißt, es waren da 60, 70 Personen in einem Waggon, haben dort geschlafen auf sehr geräumigen Betten. Das hört sich erstmal nicht so bequem an, aber es war sehr schön. Wir waren die einzigen Touristen dort in diesem Zug. Wir haben neben Russen und Russinnen gesessen. Einem Abend kam eine große Gruppe russischer Rekruten der russischen Armee hinzu und wir hatten angeregte Gespräche über Weltpolitik. Das war also unglaublich spannend und sehr schön, einfach dort quasi wie Teil davon zu sein.
Und wie ist das mit dem Faktor Zeit, dass man halt wirklich in einem Zug sitzt und dir eigentlich nicht, man muss dich ja nicht anstrengen, du kannst dich ja entspannen, du kannst ja machen, was du willst. Wie wichtig war das für euch oder wie wichtig war das für das Gefühl des Reisens in einem Zug, dass ihr so ja eigentlich transportiert wurdet und an sich aber frei wart in allem anderen, was ihr gemacht habt?
Das war für uns ein unheimlich schönes Gefühl und unheimlich wichtig auch, weil ich meine, diese Zugreise war 4 Tage lang, also wir waren knapp 90 Stunden im Zug. Das hört sich auch für viele unmöglich an, aber wenn man mit dieser Einstellung daran geht, hey, ich bin jetzt so lange im Zug und ich kann es mir bequem machen, ich nehme mein Buch raus, ich bin offline, ich kann mich mit den Leuten unterhalten, manchmal nur über Zeichensprache, aber so ist das halt. Dann, und es war auch sehr, sehr lustig, dann verschiedene Situationen. Wir wurden beschenkt mit Schokobonbons und sonst was. Das war einfach sehr schön, offline zu sein, lesen zu können und mal langsam zu reisen. Und ich meine, dadurch, dass man langsam reist, macht man es nicht häufig, aber dadurch ist es einfach sehr intensiv.
Und habt ihr euch auch mal bei die Bahn und bei die Klassiker geärgert, wie scheiße, schon wieder Anschluss nicht gekriegt? Oder, ach Gott, Zug fällt aus, wir müssen leider im Bahnhof pennen und diese Nummern, die man ja als Normalreisender, als normaler Bahnreisender leider allzu häufig erlebt?
Ja, also es ist schon interessant, wenn man sich das so ins Verhältnis setzt. Für uns war es einfach spannend, diese Dimension zu sehen, dass wir so lange im Zug sitzen und man sich daheim schon über 10 Minuten Verspätung ärgert, während beispielsweise unser Frachtschiff hatte einen Tag Verspätung. Und also es ist einfach klar, es ist komplett ein anderer Kontext im Alltagsleben und so, aber es hat einem mal wieder vor Augen geführt, wie gestresst und dicht gedrängt unser Leben ist. Und die Frage ist, ob das wirklich so sein muss und ob wir das wollen. Das hat einfach viele Fragen aufgeworfen für uns, auch dieser Vergleich mit der Deutschen Bahn, wenn man so möchte.
Darf ich nochmal abschließend wissen, mit welchem Budget ihr die ganze Reise geplant habt und wie viel ihr am Ende bis jetzt ausgegeben habt für das ganze Ding?
Also wir haben überschlagsmäßig um die 4.000 Schweizer Franken ausgegeben, das sind ungefähr 3.500 Euro. Da ist dann halt auch jetzt alles drin, also von Visa über Zugfahrten und Verpflegung. Wir haben lange für diese Reise gespart, um uns das leisten zu können. Und für uns war es das absolut wert. Ich meine, eben sowas macht man nur einmal im Leben.
Habt ihr Freunde fürs Leben gefunden bei dem Bahnfahren?
Definitiv, würde ich meinen. Also vor allem auch dann auf der Frachtschiffreise, einfach weil man länger zusammen war. Wir haben sehr nette Koreanerinnen und einen Singapurianer kennengelernt, mit dem wir zusammen chinesische Schriftzeichen geübt haben, was äußerst lustig war für alle Beteiligten. Man lernt viel enger Menschen kennen, wenn man so lange zusammen reist. Und deshalb war einfach diese Reise auch unheimlich schön für uns, dass wir so viele Menschen kennenlernen konnten, so langsam gereist sind und dabei das sehr intensiv war für uns.
Lorenz Kaiser studiert in Zürich in der Schweiz. Im Moment ist er aber in Sydney in Australien. Zusammen mit seiner Freundin Julia gehen die beiden zu der Hochzeit von seinem besten Freund bzw. seiner besten Freundin. Und da sind die beiden hin, nach Australien. Kein Flieger, sondern mit dem Zug, der Umwelt zuliebe. Rausgekommen ist dabei der Urlaub ihres Lebens.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Vor 7 Jahren ist Reiseblogger David Scheibler mit dem Zug in den Iran gefahren. Gestartet ist er in Istanbul. Sein Ziel war Teheran. Im Trans-Asia-Express, so heißt dieser Zug, hat er dann fast 3000 Kilometer Strecke hinter sich gebracht und hatte genug Zeit, um nette Bekanntschaften zu schließen. Nach seiner Reise wurde die Strecke fast 3 Jahre gesperrt, weil es Anschläge auf die Züge in der Osttürkei gegeben hat. Und seit Juni fährt dieser Zug wieder, aber von Ankara nach Teheran. Also, der David hat noch einen der letzten Züge mit dieser Superstrecke erwischt. Meine Frage an ihn war deswegen, würdest du diese Strecke empfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Es ist einfach was ganz anderes. Also das Problem ist jetzt natürlich, dass es diese ganze Strecke nicht mehr gibt, sondern ich hatte das Glück, dass ich 2011 wirklich den letzten Trans-Asia-Express nehmen konnte, der wirklich von Istanbul die knapp 3000 Kilometer bis nach Teheran gefahren ist. Und eine Zeit lang gab es ihn dann noch von Ankara nach Teheran. Aber dann gab es halt diesen ganzen Syrien- und Türkei-Konflikt und ab 2015 wurde der Zug dann komplett eingestellt. Und jetzt seit knapp 2 Monaten fährt er von Wan am Wansee nach Tabriz. Also es ist jetzt nur ein kleines Teilstück im Vergleich zu dem, was ich damals 2011 gemacht habe. Aber die Erfahrung ist immer noch eigentlich die gleiche, weil man mit 2 Zügen fährt, eventuell auch noch mit der Fähre, wie es damals ging. Das weiß ich nicht, ob das jetzt im Moment auch wieder funktioniert. Aber allein die Leute, die man da kennenlernt, ist einfach eine unvergessliche Erfahrung.
Mhm. Wie bist du denn auf die Idee zu dieser Zugreise gekommen?
Also ich muss sagen, der Trans-Asia-Express war bei mir eigentlich nur so eine Zwischenstation. Mein eigentliches Ziel war, von München über Land nach Südostasien zu fahren. Und ich hatte auf einer englischen Website, C61 von Mark Smith, gelesen, dass es eben diesen Trans-Asia-Express gab. Und habe mir gedacht, wow, das ist schon toll, so 4 Tage praktisch im Zug 3000 Kilometer zu fahren. Das ist sicherlich eine ganz tolle Sache. Und habe mir dann gedacht, okay, probierst du das einfach mal aus. Ne?
Und hattest du spezielle Erwartungen an diese 4 Tage im Zug oder hast du dich einfach überraschen lassen?
Nee, also wirklich Erwartungen hatte ich nicht. Ich hatte natürlich davor ein bisschen was darüber gelesen, aber ich hatte jetzt halt nicht irgendwie eine ganz bestimmte Erwartung, dass ich sage, okay, das will ich unbedingt auf dieser Reise erleben, sondern ich habe gesagt, okay, mal schauen, was da auf mich zukommt und ja, sehen wir einfach mal.
Was ist denn auf dich zugekommen?
Ich habe ganz, ganz viele tolle Leute da kennengelernt, also insbesondere Iraner, wenn man wie ich, ja, als westlicher Tourist, sage ich jetzt mal, in diesem Zug ist. Wir waren, glaube ich, 4 oder 5 so westliche Ausländer. Und man wird dann praktisch so von Abteil zu Abteil weitergereicht. Und jeder möchte halt mit einem sprechen und möchte wissen, hey, was machst du? Und man bekommt, ich sage jetzt mal, 20 Einladungen und bräuchte eigentlich gar kein Hotel mehr im Iran buchen, wenn man so viele Leute kennenlernt, die sagen, hey, du kannst bei uns wohnen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll.
Hast du das Gefühl, das ist speziell ein Interesse an Europäern oder woran liegt dieses Wahnsinn? Oder sind die generell so zu jedem?
Also ich glaube, dass die Iraner generell zu jedem so sind, weil ich habe auch erlebt, dass zum Beispiel andere Iraner, die jetzt zum Beispiel in Shiraz oder in Esfahan gewohnt haben und der Zug kommt in Teheran relativ spät am Abend an und da haben die genauso angeboten, hey, du kannst bei uns übernachten in Teheran. Also das ist einfach ja, eine riesige Gastfreundlichkeit gegenüber Fremden. Ja.
Ich muss nochmal darauf zurückkommen. Du wolltest von München nach Südostasien mit dem Zug. Wie kommt man auf die Idee, eine Strecke von München nach Südostasien mit dem Zug machen zu wollen? Warum fliegst du nicht?
Also Fliegen finde ich generell relativ langweilig. Man sitzt halt wirklich, keine Ahnung, 10 Stunden am Fenster, schaut raus und es passiert praktisch nichts.
Aber so sitzt du 4 Tage im Zug. Ist jetzt auch nicht, ist auch ganz schön lang.
Ja, das stimmt. Aber im Zug gibt es zum Beispiel einen Speisewagen, wo man regelmäßig essen kann.
Ach, du meinst, man kann so viele Schritte hin und her machen.
Genau, oder man trifft eben viel, viel mehr Leute im Zug als zum Beispiel im Flugzeug. Also wenn ich irgendwie nach Bangkok oder so fliege, ja, dann unterhalte ich mich vielleicht maximal mit meinem Sitznachbarn. Und wenn ich im Zug bin, dann treffe ich einfach sehr, sehr viele andere Leute, auch im Speisewagen und so. Ja, ich finde auch Zugfahren einfach bequemer als zum Beispiel Fliegen. Ja.
Und du bist ja auch offenbar ein Alleinreiser. Das heißt, das ist ja dann für Menschen, die mitreisen in der Bahn, auch naheliegend, dass man dich ansprechen darf.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man alleine reist. Wenn man eher so als Pärchen unterwegs ist, habe ich häufig erlebt, dass man dann eher so unter sich bleibt. Aber wenn man alleine ist, dann muss man halt mit jemand anderem reden, weil sonst wird man praktisch verrückt.
So ein schöner Klassiker von der Band Kraftwerk. Ich dichte den mal kurz auf unser Thema des heutigen Abends um. Wir fahren mit der Eisenbahn. Exotische Fernreisen, darüber rede ich ja den ganzen Abend heute. Jetzt weiter mit dem Reiseblogger David Scheibler. Vor 7 Jahren hat er die Zugreise seines Lebens gemacht. Von Istanbul ist er mit dem Trans-Asia-Express nach Teheran gefahren. Hast du dir eigentlich irgendwann mal im Lauf deiner Reise gedacht, nee, das mache ich jetzt doch nicht?
Also ich hatte riesen Schiss vor dieser Reise. Also muss ich ganz ehrlich sagen, einfach weil ich nicht wirklich wusste, was mich erwartet. Aber es gibt so diese ersten, ich sage jetzt mal 4, 6 Wochen. Hm. Da hat man relativ viel Stress und denkt sich, boah, bekomme ich den nächsten Zug? Wie komme ich vom Bahnhof irgendwie zu meinem Hostel oder so? Ja? Hm. Und wenn man diese Phase aber überstanden hat, man sieht, es funktioniert alles, dann läuft es einfach. Es war zum Beispiel so, ich war irgendwie in Usbekistan und ich hatte da schon so ein bisschen Bammel, was erwartet mich in Südostasien? Und habe da so einen Amerikaner kennengelernt, die sind die umgekehrte Route gefahren, nicht mit dem Zug, sondern mit dem Fahrrad.
Ach, mein Gott.
Und okay. Ja, ich kam mir da auch so ein bisschen vor wie ein Warmduscher mit meinem schönen Schlafwagen und
ja,
so.
Genau.
Und ich habe denen gesagt, oh, ich habe schon ein bisschen Bammel, so, ich war noch nie in Südostasien und so. Und die meinten nur so, hey, du bist mit dem Zug bis nach Usbekistan gefahren. Südostasien ist easy dagegen.
Wie lange bist du jetzt insgesamt unterwegs gewesen?
Also die Zugreise nach Südostasien, ich bin natürlich nicht nur im Zug gesessen, sondern ich habe mir auch die Länder dazwischen angeschaut. Die hat ungefähr 9 Monate gedauert. Und ich habe dann noch 2 Jahre Work and Travel in Australien und Neuseeland hinten
angehängt.
Das
war auch geplant, oder was?
Das war im Prinzip auch geplant. Hm. Einfach, weil es da ein Alterslimit gibt. Man darf maximal 30 sein. Und ich war halt da kurz davor. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn du eh schon mal in der Gegend bist sozusagen, dann hängst du das auch gleich noch hinten dran und war dann praktisch insgesamt knapp 3 Jahre unterwegs.
Ja, das ist halt immer das Ding, ne? Allein 9 Monate sich Zeit zu nehmen, um irgendwo anzukommen, ist natürlich eine Kiste, die kann man nur machen, wenn man viel Zeit hat, ne? Und auch ein bisschen Geld übrig hat, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, wobei ich sage jetzt halt mal, wenn ich jetzt halt nur die Zugtickets oder so anschaue von Deutschland nach Südostasien, habe ich wahrscheinlich insgesamt genauso viel bezahlt wie ein bisschen teureres One-Way-Ticket. Hm. Aber ich habe halt 14 Länder dazwischen gesehen. Ja.
Wie sah die Fahrt im Transasia-Express aus? Wie hast du dir quasi die Zeit vertrieben, diese 4 Tage, die du in dem Express warst?
Also man muss dazu sagen, der Transasia-Express besteht aus 2 Zügen. Es gibt diesen ersten Zug, der von Istanbul bzw. später von Ankara nach Tatwan gefahren ist. Mhm. Und dann steigt man auf eine Fähre um und fährt mit der so 4 bis 5 Stunden über den Wansee. Und dann von Wan nach Tabriz und Teheran geht dann praktisch ein zweiter iranischer Zug. Mhm. Der erste Zug von Istanbul nach Tatwan, der ist erstens am Abend abgefahren, also so gegen Mitternacht. Das heißt, die ersten 10 Stunden hat man eh nur geschlafen. Ja? Mhm. Und ja, dann frühstückt man, dann schaut man so, was gibt es so für andere Leute, unterhält sich schon so ein bisschen. Also das, wie ich schon gesagt habe, ist ein ganz tolles Erlebnis, dass ich mit Iranern ins Gespräch kam, die dann auch mir einfach mal angeboten haben, hey, wohnen bei uns in Teheran.
Hast du das dann gemacht oder nicht?
Das hab ich tatsächlich gemacht.
Ach, cool.
Ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich habe da so eine Familie kennengelernt und die haben mir halt angeboten, hey, du kannst bei uns in Teheran übernachten. Jetzt hatte ich aber davor in meinem Reiseführer gelesen, es gibt so eine Höflichkeitsformel im Iran, das heißt Tarof. Und das heißt, man lehnt immer erstmal was ab, weil man nicht weiß, ob der andere das wirklich ernst meint. Also wenn man irgendwie auf dem Bazar ist und der sagt, hey, du kannst den Teppich kostenlos haben, dann meint er das nicht wirklich. Ja? Sondern das ist halt einfach so eine Höflichkeitsformel. Und man sollte es halt erstmal ablehnen und dann sieht man, ob die es nochmal anbieten. Und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ich habe mir eben gedacht, okay, die laden mich halt ein, aber das ist halt jetzt so eine Höflichkeitssache. Hm. Und ich habe denen halt gesagt, nee, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht nicht auch Ärger bekommt, wenn ich bei euch wohne. Und die schauen mich so an und meinen so, du hast Angst vor Iranern, oder? Und ich denke mir so, oh mein Gott, in meinem Reiseführer stand das irgendwie anders. Das war wirklich ernst gemeint.
Hast du denen das dann auch gesagt? Ich habe gedacht, dass das der Höflichkeit halber besser ist, es abzulehnen.
Ja, ja, klar. Also die waren auch wirklich super nett. Und ich habe bei denen eine Woche gewohnt in Teheran.
Ach, cool.
Haben mich in der Stadt rumgeführt und ich war dann bei denen einfach immer nur noch Marco Polo, weil die gesagt haben, hey, du kommst so viel rum. Ja.
Hast du noch andere tolle Geschichten von deiner Bahnfahrt?
Also ich weiß nicht, ob das besonders super war, aber in Kasachstan ist es mir mal passiert, dass das obere Bett im Schlafwagen runtergebrochen ist.
Also, mit dir drin oder auf dich drauf?
Nein, Gott sei Dank das Nebenbett und drunter lag auch niemand.
Oh Gott.
Und seitdem habe ich mir eigentlich vorgenommen, nur noch die oberen Betten zu reservieren.
Ja.
Weil man weiß ja nie. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Was ist deine Bilanz von deiner Reise?
Also ich kann es eigentlich wirklich jedem empfehlen, einfach auch wenn man vielleicht am Anfang Bedenken hat. Ich glaube, das ist normal. Ja. Es einfach ausprobieren, wenn man die Zeit hat, ausprobieren und machen. Ja.
Von Istanbul nach Teheran mit dem Zug. David Scheibler, Reiseblogger, ist 4 Tage mit dem Transasia Express unterwegs gewesen und war besonders beeindruckt von der Gastfreundlichkeit der Iraner.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Nach der Zwangsversteigerung eines Mehrfamilienhauses in München hat ein Mieter den einzigen Zugang zum Gebäude abgeschafft. Die Eisentreppe zum ersten Stock wurde einfach abgeschraubt. Der Vermieter hat den Mann darauf fristlos gekündigt. Zu Recht, wie das Amtsgericht München am Freitag bekannt gab. Der neue Vermieter hatte das ganze Haus bei einer Zwangsversteigerung gekauft. Der langjährige Mieter der 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss hatte daraufhin mit dem Abmontieren der Außentreppe begonnen, dem einzigen Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss. Bei Gericht führte der Mieter ins Feld, er habe die Treppe einst angeschafft. Sie gehöre also ihm und darum dürfe er sie auch abbauen. Das Gericht sah das anders und sprach im Urteil von Diebstahl. Denn nach der Zwangsversteigerung gehöre dem neuen Eigentümer die komplette Immobilie, also auch die Eisentreppe.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.